SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Claudia Kode-Kilsch. Die Saarländerin war in den 80er Jahren eine der besten Tennisspielerinnen der Welt. Sie stand damals auf Platz 4 der Weltrangliste und gewann im Doppel Wimbledon und die US Open. Außerdem hat sie gemeinsam mit Steffi Graf bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul eine Bronzemedaille gewonnen. In ihrer Autobiografie Regenpause erzählt sie jetzt ihre eigene Geschichte. Und heute ist sie mein Gast bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo, Frau Kode-Kilsch, schön, dass Sie da sind.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Wann standen Sie zum letzten Mal auf dem Tennisplatz?
Oh, das ist eine gute Frage. Es ist schon wieder ein bisschen her. So ganz selten spiele ich mal ein bisschen, das ist ein paar Mal im Jahr oder so.
Also ganz ohne geht's da nicht?
Ja, aber schon fast ohne. Ja.
Fast ohne, okay. Der Körper macht nicht mehr mit oder die Zeit ist nicht da?
Beides eigentlich. Also natürlich wird man älter, wenn man sehr, sehr viele Jahre Hochleistungssport auf dem Buckel hat, merkt der Körper das natürlich auch. Und dann muss man natürlich ein bisschen die Anforderungen an sich selbst ein bisschen herunterschrauben. Das geht natürlich, ist ja auch verständlich, nicht mehr so wie früher. Und dann hat man natürlich auch viel zu tun und nicht immer die Zeit und ich glaube, es geht aber vielen ehemaligen Profis so. Man muss das dann nicht mehr haben, dass man nach der Karriere nochmal jeden Tag auf dem Tennisplatz steht.
Also Sie haben so viele Stunden in Ihrem Leben eben auf den unterschiedlichsten Tennisplätzen gestanden, im Training, dann aber auch in großen Spielen, worüber wir uns unterhalten. Also hat man dann nicht mehr so Lust oder es fehlt nicht mehr so? Oder ist es auch, so wie Sie sagen, man kann nicht mehr auf dem Niveau spielen, dass man auch denkt, ah, so will ich gar nicht spielen oder ich kann meinem Ehrgeiz nicht gerecht werden.
Ja, da kommt alles zusammen. Natürlich erstmal das Körperliche, dass man einfach die Kondition nicht mehr hat. Mhm. Also so geht mir jetzt mal. Ne? Die Reaktion ist weg, die Kondition, die Schnelligkeit, die Kraft. Also man verlernt ja nicht die Schläge oder das Tennisspielen an sich. Das ist wie Radfahren oder Schwimmen. Wenn man das als Kind gelernt hat, ist das ja einprogrammiert. Aber man hat nicht umsonst früher 6 Stunden am Tag trainiert und den Körper wirklich bis zum Anschlag auf Hochleistung gefahren. Und wenn man das dann nicht mehr macht, ich meine, mein Karriereende ist 30 Jahre her, dann ist das zwangsläufig so. Das weiß man auch. Ne? Und es ist aber dann trotzdem auch, wenn man denkt, oh Gott, jetzt komme ich ja gar nicht mehr zum Ball hin und wie war das so früher so, dann hat man nicht mehr so die Lust, das zu machen.
Sind Sie eine geduldige Spielerin oder werden Sie dann auch wütend auf sich selbst, wenn Sie sagen, den Ball kriege ich jetzt nicht mehr?
Also ich war schon eine geduldige Spielerin, aber sehr emotional.
Emotional.
Ja, sehr emotional. Also mir hat man die Emotionen doch schon immer sehr angesehen und als Kind auch schon. Und später war ich natürlich, ich bin insgesamt eigentlich ein sehr ruhiger Mensch, aber wie gesagt, sehr emotional im Sport auch gewesen. Und das hat man mir leider auch oft angesehen, weil das ist dann nicht so gut, wenn man das dem Gegner zeigt, wie man sich fühlt.
Also man hat es ihrem Gesicht, ne? Sie haben so ein bisschen grimmig dann oft geguckt.
Ja, oder halt hoch konzentriert oder auch mal enttäuscht oder habe auch dann mal den Schläger aufgedotzt oder als Kind habe ich auch mal einen Schläger kaputt gehauen. Und weil ich einfach auch nicht verlieren wollte, das ist natürlich auch wieder ein gutes Zeichen, ne? Dass man so einen Kampfgeist in sich hat, so einen Ehrgeiz, so einen Perfektionismus, so einen Willen. Und Hochleistungssportler sind ja oft perfektionistisch. Und wenn dann da irgendwas 100-mal klappt und das 101. Male nicht, dann ist man schon, hat man diesen Anspruch an sich selbst und ist dann schon sauber auf sich selbst.
Ja, ich finde es auch immer so bewundernswert und faszinierend, von Profisportlern zu sehen und zu hören, diesen Ehrgeiz immer gewinnen zu wollen. Aber den muss man dann haben, wenn man so weit kommen möchte, wie Sie auch in Ihrer Karriere gekommen sind.
Ja, das ist so, dass man will immer das Allerbeste aus sich rausholen. Was geht, dass man auch, also auch zum, am Ende des Tages sagen kann, ich habe alles gegeben und ist das dabei rausgekommen, besser ging's nicht und ich kann mit mir zufrieden sein. Also ich glaube, Hochleistungssportler lernen auch, sich selbst gut einzuschätzen und also ging's mir auch und dann auch mit der Leistung zufrieden zu sein oder auch kritisch mit sich selbst zu sein, wenn die Leistung nicht so war, wie man es erwartet hat oder wie man es von sich selbst erwartet hat. Aber das bringt der Hochleistungssport mit sich, den man ja als Kind quasi schon beginnt. Und wie gesagt, da ist es, sind viele, viele Werte und Disziplin und Ehrgeiz und sehr ausgeprägt, ja.
Wenn Sie sagen, es war nicht immer so gut, dass man ihn angesehen hat, wenn Sie nicht zufrieden mit sich waren, also braucht man da auch ein Stück weit so eine Art Pokerface, damit der Gegner nicht sieht, ah, jetzt habe ich Sie an dem Punkt, jetzt.
Ja, eigentlich schon ist es besser, das habe ich auch immer meinen Kids gesagt, als in den Zeiten jetzt, als ich Bundestrainerin war, dass man diese Emotionen besser nicht zeigt. Also wenn, dann höchstens die positiven Emotionen.
Dass der andere schwach wird.
Genau, aber nicht die negativen Emotionen. Ich glaube, das ist im ganzen Leben so, dass man das dem Gegenüber nicht so zeigen sollte. Ja.
Angeblich haben Sie auch schon sehr früh mit dem Tennis angefangen, mit 4 Jahren, mit damals noch mit einem abgesägten Tennisschläger, weil es noch keine Kinderschläger gab. Erinnern Sie sich noch an Ihre Anfänge und wie sind Sie zum Tennis auch gekommen?
Also Erinnerungen sind natürlich immer noch so hier und da, so sporadisch da, weil ich ja doch sehr klein war. Also, aber insgesamt sind diese Erinnerungen natürlich schon noch da und ich bin zum Tennis gekommen durch meine Mutter, ganz klar. Also meine Mutter hat ja Regionalliga gespielt, Damenmannschaft beim RTS, im Ruderclub Saar, das ist ja mein Heimatclub, da bin ich aufgewachsen. Und da gab es ja früher noch ein Schwimmbad und den ganzen Sommer haben wir im Tennisclub verbracht und so habe ich halt auch angefangen und deswegen habe ich halt auch so früh angefangen, weil dadurch, dass meine Mutter eben Tennis gespielt hat, weil normalerweise wird wahrscheinlich jetzt nicht Eltern ihr 3- oder 4-jähriges Kind in den Tennisclub stellen und sagen, ich spiel mal Tennis, sondern man verbringt halt den Tag dort und spielt mit den anderen Kindern und sowas bei mir und irgendwann fing ich dann an. Das war in der Tat sehr früh, ich war 4, 5, 6 Jahre alt und es gab noch keine Kinderschläger damals zu kaufen und da hat meine Mutter mir so einen großen Schläger ein bisschen abgesägt und da habe ich dann die Ballwand malträtiert den ganzen Tag. So ging das los.
Da konnte Ihre Mutter in Ruhe trainieren und Sie waren beschäftigt, aber wahrscheinlich war der damals ja auch ordentlich groß für Sie, ne? Mit 4, 5 den Schläger zu halten.
Ja, ja, genau. Deswegen musste der auch ein bisschen gekürzt werden, weil sonst wäre ich so hoch gewesen wie der Schläger.
Was hat Ihnen Spaß dran gemacht, da mit dem gelben Filzball die Ballwand zu malträtieren?
Ich weiß gar nicht. Also ich versuche auch immer manchmal ein bisschen zu rekapitulieren, was habe ich denn da so als Kind eigentlich gedacht. Aber das ist natürlich schwer, wenn das irgendwie 50 Jahre her ist. Diese Erinnerungen verblassen ja, was man genau für Gedanken hatte. Aber ich denke mal, mir hat es halt einfach gefallen. Und dann hat man auch irgendwann recht schnell gesehen, dass ich auch Talent habe, ein Balltalent war und habe dann mit 7 habe ich so mein erstes Turnierchen gespielt, da war ich dann auch Finale, das habe ich dann verloren, habe ich glaube ich dann geweint, als ich verloren habe, aber ja, und irgendwie ging das dann immer so weiter und ich habe in dem jungen Alter auch noch ein paar andere Sportarten gemacht. Das finde ich auch immer ganz gut, wenn man als Kind mehrere Sportarten macht, um sich dann vielleicht ein bisschen später erst zu spezialisieren. Ja, und dann bin ich aber doch immer irgendwie beim Tennis hängen geblieben.
Was war da noch dabei, was Sie damals
machten? Ich bin reiten gewesen, weil meine Oma hier in Saarbrücken auf dem Schanzenberg ein Pferd hatte. Die war saarländische Dressurmeisterin im Reiten und da bin ich dann immer reiten gewesen. Ich bin Ski gefahren, ich habe Fußball gespielt, also mittrainiert mit der Jungsmannschaft. Ja, und so einiges an Sportarten gemacht.
Also Sport hat in Ihrer Familie und in Ihrem Leben schon immer eine große Rolle offenbar gespielt.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, meine Mutter war Tennisspielerin, begeisterte. Ist jetzt über 80, kann jetzt leider nicht mehr so spielen mit den Knien und ist jetzt auch ganz traurig darüber. Und mein leiblicher Vater hat auch Tennis gespielt und mein Stiefvater, der Jürgen Kilsch, der kam aus der Leichtathletik und dem Fußball. Der ist ja 10-8 gelaufen, über 100 Meter noch gegen Armin Harry auf der Aschenbahn und also war auch sehr sportlich. Ja.
Also da ging es den ganzen Tag oder abends beim Abendbrot bei Ihnen dann auch um den Sport?
Wahrscheinlich, ja.
Sie haben schon gesagt, Sie haben dann auch schnell, hat man gemerkt, dass Sie besonderes Talent haben. Mit 9 Jahren durften Sie dann schon ein paar Mal im Jahr zum Deutschen Tennisbund nach Hannover und dann auch mit den Bundestrainern trainieren. Haben Sie dann auch schnell gemerkt, dass Sie Tennis besser können offenbar als andere?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mit 9 Jahren erstmal gesichtet worden. Es gab vom Deutschen Tennisbund, vom damaligen Bundestrainer, an der Sportschule in Saarbrücken fand halt eine Sichtung statt. Und dann wird immer geschaut, sind Talente da, die wir einladen können an den Bundesstützpunkt nach Hannover. Der war damals in Hannover halt. Und dann bin ich da eingeladen worden, wie gesagt, erst 9 Jahre alt, ein paar Mal im Jahr eine komplette Woche Lehrgang in Hannover, ohne Eltern, nur mit den Trainern. Und das prägt natürlich. Und man wird dann sehr, schon als Kind eigentlich schon sehr schnell so ein kleiner selbstständiger Sportler. Und natürlich, klar, habe ich dann gemerkt, dass ich das doch irgendwie besonders gut kann, weil durch diese Sichtung und diese Förderung vom Deutschen Tennisbund wurde mir das ja auch bescheinigt. Da ist Talent da, muss natürlich noch vieles ausgereift werden, aber ich war wohl in sehr vielen, gerade in der Athletik, in der Sportlichkeit, im Balltalent und so weiter, doch außerordentlich gutes Talent. Und ja, hatte ich ja dann auch gezeigt, dass es gestimmt hat.
Mit 15 Jahren haben Sie dann den Sprung ins Profitennis gewagt. Dafür haben Sie nach der mittleren Reife die Schule verlassen. Und auf Ihrem Abschlusszeugnis stand: Schülerin verlässt das staatliche Ludwigsgymnasium, um den Tennissport auszuüben. Es gab viele Bedenken damals gegenüber dieser Entscheidung, auch von Ihrem Deutschlehrer offenbar.
Genau. Ich war natürlich auch, muss man dazu sagen, die allererste Tennisspielerin. Ich war so ein bisschen Vorreiterin, die die Schule eben verlässt.
Pionierin
damals für die Zeit. Ja, genau, um Profi zu werden. Und wir haben uns das gut überlegt in der Familie. Und ich hatte damals auf dem Ludwigsgymnasium in Saarbrücken einen sehr tollen Schuldirektor, der mir dann quasi 2 Jahre freigegeben hat. Muss dazu sagen, ich war auch gut in der Schule, also wenn dann hätte das vielleicht nicht so geklappt, dass ich auch immer so viel frei bekommen habe, auch während den Schulzeiten, und hat mir dann 2 Jahre freigegeben und hat dann gemeint, wenn ich das dann nicht schaffe, aus irgendwelchen Gründen, könnte ich mit einer kleinen Aufnahmeprüfung nochmal zurückkommen und uns Abi machen. Also auf diese Art und Weise ist, glaube ich, heute ja nicht mehr möglich. Und dann hat mein Deutschlehrer damals noch gesagt, oh, ob das so gut ist, Tennis spielen? Wie, du willst Tennis spielen? Das wusste überhaupt keiner, was das bedeutet. Also meine Lehrer und meine Klassenkameraden und die Schule wussten zwar schon, dass ich war ja deutsche Jugendmeisterin, so, dass ich gut war und dass ich da schon sehr gut Tennis spielen kann und ein Talent bin. Aber das war neu und keiner wusste, was soll das denn jetzt?
Gerade als Frau, als Mädchen damals
ja,
auch.
Genau, und da hieß es ja, du musst doch irgendwie einen ordentlichen Beruf mal später machen. Das hat auch ein Teil meiner Familie so gesagt. Und willst du mal heiraten? Und was ist das denn jetzt, so Tennisprofi? Und mein Deutschlehrer hat mir dann später, als ich Wimbledon gewonnen habe, dann nochmal ein Telegramm, glaube ich, geschrieben, dass er sich so freut und dass sich das alles ausgezahlt hat und er mir herzlich gratuliert.
Aber ja, auch ein schöner Zug, dass er dann die Größe hatte zu sagen, ich habe mich geirrt. Ja. Und es hat geklappt bei Ihnen, nachdem Sie von der Schule weg waren. Bereits 2 Jahre später waren Sie schon unter den Top 20 und haben mit 17 Jahren in Auckland die damalige Nummer 1 der Welt, Martina Navratilova, geschlagen. Besonderer Moment bestimmt für Sie.
Absolut. Martina war ja auch mein Idol. Und überhaupt schon gegen sie spielen zu dürfen, war für mich schon toll. Und dann auf einmal schlage ich sie, ich glaube 7-6 im dritten Satz. Sie hatte eigentlich auch Matchbälle und ich gewinne das Ding, aber es war in der ersten Runde. Also sie hatte, glaube ich, ewig nicht mehr in der ersten Runde verloren als Nummer 1 in der Welt. Und das war schon ein besonderer Moment. Und das ist auch in Deutschland, glaube ich, sehr aufgeschlagen, als das erste Mal in meinem Leben Titelseite in der Bildzeitung war. Und ja, und in dem Moment habe ich auch gewusst, ich kann da mithalten, ich kann die Großen schlagen. Ich bin zwar erst 17 Jahre alt, das muss ich mir auch immer noch mal so in Erinnerung rufen, wie jung ich war. Also wie jung ich war, in welchem jungen Alter ich schon so weit oben war. Und von da an ging es eigentlich jahrelang dann auch immer weiter nach oben.
Aber was war das damals? Hatte sie sie ein Stück weit unterschätzt als 17-Jährige? Oder war das auch einfach so ja mit der Leichtigkeit, mit der man als 17-Jährige oder als junger Mensch an auch so eine Herausforderung vielleicht rangeht?
Ja, also ich glaube, Martina hat mich mit Sicherheit nicht unterschätzt. Das war ein sehr, sehr großes Turnier. Ich war ja schon erste 50 in der Welt, als ich da gegen sie gespielt habe. Und da unterschätzt man niemanden. Wir hatten schon mal beim Turnier vorher gegeneinander gespielt, das allererste Mal in Chicago. Und da habe ich auch den ersten Satz gegen sie gewonnen und war dann so erschrocken, dass ich den ersten Satz gegen Martina gewonnen habe in meinem allerersten Match, dass ich dann 0-6, 0-6 die beiden anderen Sätze abgegeben habe. Aber da war Martina schon gewarnt, also dass ich, und die hat mir auch immer gesagt, dass ich durchaus großes Talent bin und sehr weit nach oben kommen kann. Also das sicherlich nicht. Ich habe aber auch unmenschlich gut gespielt und vor allem total unbekümmert, ohne nachzudenken und einfach mein bestes Tennis gespielt. Und da kam dann irgendwie alles zusammen, ein bisschen Glück vielleicht noch in den entscheidenden Momenten. Und es hat einfach alles funktioniert, ja. Und dann kann man so ein Match auch gewinnen.
Mit ihr waren Sie später auch noch in Verbindung oder hatten einen guten Draht zu ihr?
Ja, also während der ganzen Jahre auf der Tennistour hatte ich sehr guten Draht zu ihr. Sie war auch mein Idol von der Spielweise her und sie ist ein ganz toller Mensch und Und die war in vielen, vielen Belangen, wie gesagt, mein Idol. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Wir waren auch befreundet. Und ich habe sie auch mal, war mal bei ihr eingeladen in ihrem Haus in Dallas, genau, mit ein paar anderen Spielerinnen zum Grillabend. Und ja, tolle, tolle Frau und tolle Sportlerin.
Ein besonderes Haus muss es gewesen sein in Dallas.
Ja, das war gar nicht so groß, ihr Haus in Dallas, soweit ich mich erinnere. Das war eigentlich so ganz normal, aber sehr, sehr schön innen und also nicht eine riesen Villa oder sowas und mit einem kleinen Garten. Und wenn man reinkam, war halt direkt so eine Vitrine, wo dann irgendwie 7 Wimbledon-Trophäen drin standen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja nicht mal eine. Also da war ich schon, obwohl ich schon erste 10 in der Welt war, sehr ehrfürchtig, wie ich da reinkam. Und dann hatte sie die eine, was ich vorher noch nie gesehen habe und danach auch nicht mehr, eine Rutschbahn, die vom Schlafzimmer im ersten Obergeschoss in den Pool im Garten ging. Und das fand ich sehr lustig.
Ja, das ist cool. Direkt vom Aufstehen in den Pool.
Genau, direkt in den Pool rutschen.
Aber wie anstrengend war der Anfang Ihrer Karriere, wo Sie viel unterwegs waren, oft lange Wege zurückgelegt haben, gerade in den USA, um bei irgendwelchen, in Anführungszeichen, Wald- und Wiesenturnieren zu spielen, um auch Weltranglistenpunkte sich zu erkämpfen. Wie sah Ihr Alltag damals aus und was hat Ihnen das auch abverlangt?
Ja, es war schon anstrengend, klar, aber in der Hinsicht, also man hat sich den Sport ja ausgesucht, hatte mir das ausgesucht, Profi zu werden. Und man wächst da ja auch rein und das tägliche Training ist zum Beispiel so, wie wenn man in einem anderen Beruf jeden Tag ins Büro geht, das gehört halt dazu. Man übt den Sport als Beruf aus und da gehört das natürlich alles dazu. Was natürlich anders ist, dass man so viel auf Tour ist. Ich war schon direkt, als es losging, also mit knapp 16, dann 10 Monate im Jahr unterwegs.
Wow.
Und die erste Tour, kann mich noch erinnern, ging damals in die USA, direkt mal ein paar Wochen, um halt Weltranglistenpunkte zu sammeln, mit Vorqualifikationsspielen, wo sich dann teilweise 100, 200, 300 Spielerinnen getummelt haben, um überhaupt in die Qualifikation zu kommen, um dann überhaupt das Hauptfeld dieses Turniers zu erreichen. Ja, da muss man einfach auch kämpfen. Und man hat natürlich auch nicht jeden Tag die gleiche gute Tagesform. Also man kam es auch dann auch mal vor, dass ich wirklich richtig mies gespielt habe und dann gesagt, jetzt höre ich das Ganze wieder auf. Habe ich natürlich nicht, habe dann weitergemacht. Und ja, das ist einfach, man muss ständig halt Leistung bringen, durchgehend, ne, um nach oben zu kommen. Und ist halt wirklich immer, immer viel, viel unterwegs. Und lebt für diesen Sport, den man ausübt. Alles andere findet dann eigentlich nicht mehr statt.
Also ein Stück weit lebt man aus dem Koffer dann auf dieser Tour, oder?
Ja, man lebt aus dem Koffer, man ist kaum zu Hause, wenn dann nur kurz, dann geht's wieder weiter. Weil gerade der Tennissport, man könnte ja das ganze Jahr durchspielen, man muss sich natürlich dann einen Turnierplan machen, dass man auch die regenerativen Pausen einbaut. Das ist immer sehr wichtig im Sport. Aber man könnte jede Woche spielen, von Januar bis Dezember. Und ja, das ist ein Leben, wie sich vielleicht Leute, die damit nichts zu tun haben, nicht vorstellen können. Aber es ist auch ein tolles Leben. Wichtig ist natürlich, dass man Erfolg hat. Also für mich war das wichtig. Wenn ich nach 2, 3 Jahren keine Erfolge gehabt hätte, wäre ich sicherlich nochmal in eine andere Berufsrichtung gegangen. Das ist wichtig, dass man auch ein bisschen Bestätigung hat für das, was man tut und für das, was man kämpft. Ja, aber ich möchte es nicht mehr missen. Und es war eine tolle Zeit und es war mein Beruf. Ja, und wie gesagt, man macht es ja freiwillig, man sucht es sich ja aus. Und von daher sieht man das jetzt als nicht so als Anstrengung an, ne, sondern es ist eine Herausforderung. Ist natürlich mental oft auch anstrengend. Oder wenn man sich mal verletzt, das ist dann auch nicht so schön, pausieren muss, gucken, dass man da wieder schnell gesund wird. Kann natürlich viele Dinge passieren, dass man quasi den Beruf als Sportprofi dann nicht mehr ausüben kann.
Klar, eine Verletzung, ja, das ist immer die Gefahr. Aber wenn Sie sagen, das war eine tolle Zeit und das war auch toll, was hat das für Sie so toll gemacht?
Ja, dass ich das Hobby zum Beruf machen konnte, etwas, für das ich brenne, wo ich Erfolge hatte, was mir sehr, sehr viel gegeben hat, auch fürs Leben danach, also an Werten. Ich sehr viele tolle Menschen kennengelernt in meinem Leben, sehr viele Träume, die sich erfüllt haben an Erfolgen, vielleicht nicht alle bis zum allerletzten, die ich gehabt hätte. Ich wäre zum Beispiel gerne auch Wimbledon-Siegerin oder Grand-Slam-Siegerin im Einzel gewesen. Was ich geschafft habe, waren aber 4 Halbfinale im Einzel bei Grand Slams. Aber das macht nichts, weil ich bin so hochzufrieden und so stolz auf mich, was ich in all den Jahren geleistet habe und so dauerhaft. Ich meine, ich war 15 Jahre auf der Profitour und das ist wirklich kein Zuckerschlecken. Und es hat mir sehr viel für mich selbst gegeben, sehr viel Stolz und mir immer wieder gezeigt, auch egal, was im Leben danach passiert ist, was ich eigentlich schaffen kann, alles, was ich eigentlich für ein starker Mensch bin. Und das hat mir der Sport gezeigt.
Insgesamt 5 Jahre haben Sie sich unter den Top 10 gehalten im Einzel und den Doppel länger als Mike Tyson Weltmeister im Boxen war, schreiben Sie in Ihrem Buch Regenpause. Ihre größten Erfolge haben Sie dann aber, wie gesagt, im Doppel gefeiert, unter anderem an der Seite der Tschechin Helena Suková. Wie kommt es, dass Sie gerade im Doppel so gut waren?
Ja, weil wir noch früher wirklich immer Einzel und Doppel gespielt haben. Und ich habe als Kind schon Doppelspielen gelernt und auch da schon sehr viel Doppel gespielt. Das ist immer sehr wichtig. Und unsere Generation, wir haben bei den, egal bei welchem Turnier, ob es ein Grand Slam war oder andere Turniere, immer Einzel und Doppel gespielt. Mhm. Heutzutage ist das oftmals ein bisschen anders. Es gibt inzwischen die reinen Doppelspezialisten, die gar kein Einzel mehr spielen. Und umgekehrt bei den großen Turnieren, ist irgendwie eine ganz andere Zeit jetzt inzwischen geworden. Und mir hat das Doppel immer auch sehr, sehr viel gebracht fürs Einzel.
Was ist da der Unterschied? Klar, man muss sich ja ein guter Teamplayer sein dann, oder? Weil sonst ist ja Tennis ein Sport für einen Einzelsportler.
Genau, Tennis ist eigentlich eine Einzelsportart. Im Doppel ist man natürlich ein Team, sonst funktioniert es nicht. Man muss sich gut verstehen, auch menschlich. Am besten blind verstehen mit seiner Partnerin und das ist natürlich ein bisschen ein anderes Spiel als Einzel, aber da ich auch, sagen wir mal, so einen ähnlichen Spielstil im Einzel auch hatte, hat für mich das Doppel mit Surf und Volley und viel Volieren und viel Returnieren und so hat mir immer auch Sicherheit fürs Einzel gebracht. Oder wenn man mal im Einzel etwas früher ausgeschieden war, aber noch im Doppel drin war und Finale gespielt hat, dann hatte man Matchpraxis. Und diese Matchpraxis ist unbezahlbar im Tennissport. Und bis man dann zum nächsten Turnier gefahren ist und nicht nur trainiert hat, sondern man hat dann noch ein paar Doppelmatches. Deswegen, wenn man Einzel und Doppel gespielt hat, war das schon immer
ein Vorteil. Also dieser Wettbewerb, der einen ganz anders gefordert hat. 1988 waren Sie auch bei den Olympischen Spielen in Seoul in Südkorea dabei. Tennis war damals zum ersten Mal olympische Disziplin. Für Sie ging schon mit der Teilnahme ein Traum in Erfüllung.
Ja, es war so ein Riesentraum von mir, mal bei Olympia dabei zu sein. Und wie Sie schon sagten, das war natürlich lange nicht olympisch. Es gab dann 1984 den Demonstrationswettbewerb in Los Angeles. Und 88 in Seoul wurde Tennis dann wieder olympisch. Und ich wurde vom Nationalen Olympischen Komitee für das Team Deutschland nominiert. Da allein ist natürlich für mich schon ein Traum in Erfüllung gegangen, weil ich habe Olympische Spiele immer im Fernsehen gesehen, früher schon, als ich klein war, das erste Mal so bewusst, ich glaube, da war ich so 8, bei 1972 in München. Ich weiß nicht, warum ich das noch so in Erinnerung habe. Ich glaube, weil ich damals Ulrike Meifert beobachtet habe, die mit 16 Jahren da in München Olympiasiegerin wurde und später eine gute Freundin von mir. Und deswegen erinnere ich mich, glaube ich, noch so daran. So, dann war das halt wirklich ein riesengroßer Traum. Der wurde dann wahr. Und dann nachher noch eine Medaille zu gewinnen, war natürlich der absolute Obertraum.
Sie haben dann im Doppel die Bronzemedaille mit Steffi Graf gewonnen. Es gab auch immer viele Gerüchte darum, wenn man auch über sie liest, ihre Karriere, über die Beziehung zwischen ihnen beiden. Wie war die Beziehung?
Die Beziehung von Steffi und mir war sehr gut. Wir haben uns ja schon sehr früh kennengelernt. Steffi ist 6 Jahre jünger als ich. Ich habe sie zum ersten Mal gesehen. Da war sie 12, als ich auch gegen sie gespielt habe. Bei den deutschen Damenmeisterschaften war das, glaube ich. Und wir hatten immer ein gutes Verhältnis, ganz normal, wie das unter Sportlern ist. Und ich habe der Steffi in meinem Buch extra ein Kapitel gewidmet, um auch mal klarzustellen, was natürlich immer durch die Presse geht, das Verhältnis von unseren Vätern, dass man das trennen muss von unserem Verhältnis.
Zwei dominante Väter.
Zwei Alpha-Tiere, die sich dann öfter mal ein bisschen in die Haare gekriegt haben. Aber das hat nichts mit Steffi und mir zu tun. Dort hätten wir auch nicht oder zusammen doppelt spielen können. Das würde nicht gehen, wenn man sich auf dem Platz nicht versteht und oder außerhalb des Platzes.
Damals gab es ja auch Diskussionen darum, kann man noch in der Presse irgendwie finden, dass mehr drin gewesen wäre, Gold vielleicht auch möglich gewesen wäre, wo offenbar auch ihre Väter sich da gegenseitig Vorwürfe gemacht haben.
Ich habe das im Buch geschrieben. Es war halt so, dass mein Vater mir hinterher erzählt hat, und ich kann jetzt nicht in Frage stellen, dass er mir jetzt irgendwie eine Unwahrheit erzählt hat, hat er mir erzählt, dass er zu Peter Graf gesagt hat, warum Steffi beim Return im Halbfinale immer die Rückhand durchgezogen hat. Man muss vorweg sagen, dass Steffis sicherster Schlag war der Rückhandslice, den sie eigentlich fast zu 99% immer eingesetzt hat, vor allem wenn im Match eng war. Und hat sie also keine Experimente gemacht, den Return durchzuziehen. Also Tennisspieler wissen, was ich meine. Mhm. Und da hat sie das halt getan. Wir haben natürlich gegen Sokova Novotna verloren. Also da kann man schon verlieren. Und dann hat wohl, also mein Vater sagte zu ihm, warum hat denn die Steffi nicht weiter den sichersten Ball gespielt? Dann hätten sie vielleicht ja auch gewinnen können. Weiß man auch nicht, wir hätten auch vielleicht trotzdem verloren. Und da hat Peter Graf zu meinem Vater gesagt, meinst du, die Claudia soll auch noch eine Goldmedaille gewinnen? Ja.
Und wie blicken Sie
mal so stehen.
Ja, wie blicken Sie mit diesen vielen Jahren Abstand auf diese Diskussion damals?
Ach, für mich ist das einfach eine Erinnerung. Ich hege da auch überhaupt keinen Groll mehr. Das sind einfach insgesamt, all diese Zeiten sind für mich schöne Erinnerungen. Mhm. Und ich blicke da jetzt eigentlich auch mit so ein bisschen mit einem Schmunzeln drauf zurück.
Man liest auch, Sie standen oft in Ihrer Karriere im Schatten von Steffi Graf, wurde häufig geschrieben. Wie war das damals für Sie?
Es gab die Zeit natürlich, als Steffi von hinten ankam, die ganze Welt überholt hat und dann Nummer eins der Welt wurde, also nicht nur mich überholt hat. Und es gab auch eine Weltrangliste, da war sie 3 und ich 4. Und man sieht das als Sportler eigentlich so, dass man sagt, Mensch, man guckt auf sich selbst, man holt das Beste aus sich raus, ist zufrieden mit seiner Leistung. Und da ist vielleicht auch noch eine andere, die ist eben noch besser. Mhm. Und in dem Fall auch aus Deutschland. Aber ist doch toll. Ich habe mir damals immer gesagt, Mensch, wir haben so viele gute Tennisspielerinnen in Deutschland. Wir sind so ein gutes Federation Cup Team, also Nationalmannschaft. Und da sieht man das nicht so, dass man dann von der 1 auf die 2 rückt. Und weil Steffi war so außerordentlich gut, also eine Jahrhundertsportlerin, das ist doch völlig normal, dass dann die Blicke natürlich extrem viel auf einer solchen Sportlerin sind. Aber das schmälert ja nicht meine Leistung. So habe ich das immer gesehen.
Also ging Ihnen nicht auf den Wecker und hat
genervt? Nein.
Haben Sie heute noch Kontakt ab und zu miteinander oder hatten Sie danach noch Kontakt?
Nee, zu Steffi habe ich keinen Kontakt mehr. Natürlich lebt sie auch in den USA schon sehr lange. Und ich habe zu anderen Spielerinnen noch ein bisschen Kontakt, aber Steffi gehört jetzt nicht dazu.
Sie haben ja schon gesagt, auch der Gewinn der Bronzemedaille war für Sie ein besonderer Erfolg. Medaillengewinner bei den Olympischen Spielen bleibt man immer.
Bleibt man immer. Diese Medaille hat auch einen Ehrenplatz bei uns zu Hause. Und das ist was Tennisspieler, wie gesagt, ja auch nicht immer erleben konnten. Klar gibt es im Tennissport die wichtigen Grand Slams und so, aber für mich war diese Medaille zu gewinnen, dieses i-Tüpfelchen von allem, da bin ich nach wie vor super stolz drauf.
Was für Erinnerungen haben Sie sonst an die Olympischen Spiele in Seoul?
Ja, es war total spannend, so das olympische Dorf zu erleben. Wir hatten ja damals immer so Apartments im Deutschen Haus und ich hatte mit Klaus Hofsess und Steffi so ein Dreizimmer-Apartment.
Dem Bundestrainer?
Genau, das war unser damaliger Bundestrainer, der auch das Vorwort zu meinem Buch geschrieben hat. Und dann das Olympische Dorf zu erleben, all die anderen weltberühmten Sportler, die ich teilweise auch nur vom Fernsehen vorher kannte, so wie Carl Lewis und Ben Johnson und so, dann da plötzlich rumlaufen zu sehen oder in der Mensa mit denen essen zu gehen. Dann war es auch, die Eröffnungsfeier war natürlich toll. Und andere Sportarten anzuschauen. Wir konnten damals noch ziemlich leicht mit unserem Olympiapass, den er jeder hatte, auch einfach andere Sportstätten besuchen und dort die Wettkämpfe anschauen. Also es war schon ein riesengroßes Erlebnis, was ich auch nie vergessen habe.
Sie haben die Begegnungen mit den unterschiedlichen Sportlern der verschiedenen Disziplinen angesprochen. Sie haben damals auch noch Sportler aus der damaligen DDR getroffen. Wie waren die Begegnungen für Sie?
Genau, das DDR-Haus war, glaube ich, auch in der Nähe von unserem deutschen Haus im Olympischen Dorf. Und in der Mensa haben sich sowieso alle getroffen. Und ich kann mich noch wunderbar an eine Begegnung erinnern mit Jan Hempel. Das war ein Wasserspringer aus der DDR, der auch später Olympiasieger wurde in Seoul, mit dem ich in der Mensa zusammen gegessen habe und wir haben uns zusammen unterhalten. Und ich habe mich noch immer so gewundert, dass der das so darf, aber der wurde bestimmt auch beobachtet, weiß ja nicht. Und das war schon sehr interessant, weil wir haben ja ostdeutsche Sportler nie zu Gesicht bekommen vorher. Wir kannten die ja, ich wusste zum Beispiel auch nicht, wie reden die, wie klingt Sächsisch oder so, ne? Und das war dann schon sehr spannend und ganz tolle Begegnung auch.
Wir haben schon über Ihre Erfolge gesprochen. Neben der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Südkorea haben Sie eben in Wimbledon im Doppel gewonnen und bei den US Open. Sie standen aber auch mehrmals bei den Australian Open und French Open im Halbfinale. Welcher dieser vielen Erfolge ist Ihnen am stärksten in Erinnerung geblieben und bedeutet Ihnen vielleicht auch am meisten?
Also am meisten Bedeutung hat für mich der Wimbledon-Titel, weil ein Wimbledon-Titel ist einfach ja in den Geschichtsbüchern, das nimmt einem keiner mehr.
Mehr geht nicht.
Mehr geht nicht. Es war auch, als ich klein war und anfing, Tennis zu spielen, auch immer mein Traum, in Wimbledon überhaupt mal zu spielen und geschweige denn einen Titel zu gewinnen und natürlich die Olympiamedaille. Aber ich bin auch sehr stolz auf die 3 Halbfinals im Einzel bei Grand-Slam-Turnieren. Also das ist auch schon eine große Leistung. Auch wenn ich es im Einzelfinale bei meinem Grand-Slam-Turnier nicht geschafft habe, bin ich kurz knapp davor gewesen. Ja, aber ich bin da trotzdem hochzufrieden.
Woran ist es gescheitert? Ist der Antritt dann klar besser gewesen? Oder braucht man da auch, wie häufig im Sport, dann neben dem Können und der eigenen Leistung auch ein bisschen Glück ab und zu? Oder?
Naja, sagen wir mal, in diesen Sphären ist die Luft sehr, sehr, sehr dünn. Das ist natürlich auch Tagesform. Und wenn man Halbfinale beim Grand Slam spielt, spielt man ja nicht gegen Frau Meier oder Müller, sondern bei mir waren es Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf. Die waren damals Nummer 1, 2, 3 in der Welt. Und ich habe es dann knapp verloren gegen Evert in 3 Sätzen in Kooyong bei den Australian Open. Das weiß ich noch. Also es sind dann Nuancen. Vielleicht hat mir manchmal noch der allerletzte Glaube an mich selbst gefehlt, dass ich in so einem Moment so ein Match dann auch noch gewinnen kann, um das Finale zu erreichen. Das ist immer sehr schwer zu sagen, warum war dann da Endstation, ne? Und ich habe es nicht ins Finale geschafft.
Wie ist es als Profisportlerin, wenn man dann so eine Niederlage einstecken muss? Ärgert man sich da mehr über die Niederlage oder sagt man, Mensch, ich habe es bis ins Halbfinale geschafft, Mund abwischen und auf das nächste Spiel gucken? Oder wie schafft man auch mit vielleicht den Zweifeln umzugehen?
Nein, man sieht das schon sehr, sehr sachlich. Und wenn man ein Halbfinale erreicht hat beim Grand-Slam-Turnier, dann ist das schon mal grandios. Und dann ärgert man sich nicht. Das ist der falsche Ausdruck, wenn man dieses Halbfinale dann nicht gewinnt, weil man ja doch die Gesamtleistung, die man gebracht hat bei so einem Turnier, doch im Vordergrund steht. Ja, also so war es bei mir.
Sie haben Wimbledon angesprochen. Was macht Wimbledon zu so einem besonderen Tennisturnier?
Na gut, Wimbledon ist eins der berühmtesten Sportevents der Welt. Ich würde mal sagen, in der gesamten Sportwelt und für uns Tennisspieler das Nonplusultra. Es hat eine jahrhundertelange, fast schon eine Tradition. Es ist der Titel, den man im Tennis gewinnen möchte. Und Wimbledon ist einfach Wimbledon, das ist so besonders. Erstmal, dass es irgendwie in England ist. Ich liebe sowieso diese englische Tradition und das englische Königshaus, bin ich auch immer Fan von. Und dann kommt natürlich noch dazu die Rasenplätze. Ich habe es geliebt, auf Rasen zu spielen. Es kam meinem Spiel sehr entgegen. Ja, dann diese ganze Anlage. Wimbledon ist einfach ganz, ganz besonders. Und wenn man da es noch schafft, gut zu spielen, dann ist das halt ein Traum.
Und das Schöne ist, Sie bekommen bis heute als Gewinnerin kostenlos Tickets für das Turnier, was ja schwierig ist, überhaupt an Tickets zu kommen. Ja, nutzen Sie das ab und zu?
Ja, ich nutze das. Ich bin im sogenannten Last Eight Club. Wenn man also mindestens im Viertelfinale im Einzel war oder im Halbfinale im Doppel oder Mixed, ist man automatisch Mitglied im Last Eight Club, letzte 8 Club, wie das schon sagt, und bekommt sein Leben lang also so ein Badge, und kann auch einen Gast mitbringen, um auf die Grounds zu kommen, also überhaupt auf die Anlage drauf zu kommen. Und ich nutze das auch jedes Jahr. Ich bin jedes Jahr ein paar Tage in Wimbledon in der ersten Woche. Dieses Jahr werde ich auch wieder hinfliegen. Und dann hat man auch die Möglichkeit, noch auf Court Number One oder auf Center Court sich Matches anzugucken. Mhm. Und ich finde das eine sehr, sehr schöne Tradition, dass die Erfolge, die man gehabt hat, auch durch die Grand Slam Turniere, das ist übrigens bei jedem Grand Slam Turnier, gibt es das, diesen Last Eight Club, dass das dann so für die ehemaligen Spieler und Spielerinnen so gewürdigt wird.
Also ein bisschen wie Klassentreffen auch, kommen da mehrere ehemalige Spielerinnen und Spieler?
Ja, man trifft immer mal wieder jedes Jahr ein paar, kommen nicht immer alle jedes Jahr, aber schon immer viele Ehemalige, die man dann trifft. Mhm. Auch Ältere, die vielleicht sogar mal vor meiner Generation waren. Und es kommen ja auch immer wieder aktuelle Spieler hinzu. Ne? Also wer dann im Wimbledon-Viertelfinale gespielt hat, auch aktuell, ist dann direkt im Last Eight Club. Aber die aktuellen Spieler kommen natürlich da jetzt nicht so rein. Da gibt es auch so einen Raum, richtig so eine Club-Atmosphäre auf der Wimbledon-Anlage, wo man sich hinsetzen kann, einen Tee trinken kann. Und ist immer alles schon sehr nett.
Also müssen wir uns das auch so ein bisschen vorstellen, wie bei Klassentreffen. Man steht zusammen, plaudert über die alten Zeiten oder mehr über die, die jetzt auf dem Platz stehen. Und
ich glaube, über die alten Zeiten eher nicht so oft, aber man, ja, vielleicht über ein Match, was man sich gerade angeschaut hat, und plaudert halt, das stimmt. Plaudern kann man es nennen, ja.
Haben Sie sonst Rituale, wenn Sie dort sind? Es gibt ja auch so eine Tafel, wo die Namen der Gewinner stehen, eben auch Ihrer dann bei 1987.
Ja, zu dieser Tafel gehe ich jedes Jahr. Macht dann das 100. Foto davor. Und ja, das ist schon was, wenn man seinen Namen bei den Doppelgewinnern auf der Tafel sieht. Ja, muss ich immer hingehen, ja.
Das glaube ich. Roger Federer, haben Sie da auch getroffen? Haben auch ein Selfie mit ihm gemacht?
Ja, genau, war kein Selfie. Das hat mein Lebensgefährte gemacht, das Foto. Ich bin zu ihm hin. In dem Jahr war ich gerade mit unserer besten Rollstuhltennisspielerin damals in Wimbledon, habe die betreut. Dann war also im Spielerbereich, habe ich dann Roger Federer getroffen. Das ist ja auch so mein Idol. Und bin dann zu ihm hin, ob ich ein Foto, ich bin die Claudia, ich habe auch mal gespielt, ich kann nicht mit ein Foto machen. Und hat gesagt, natürlich weiß ich, wer du bist. Ja, klar, und so. Und dann haben wir ein Foto gemacht. Ja, also Roger Federer ist für mich auch, wahnsinniges Idol gewesen.
Ein besonderer Spieler, auf alle Fälle. Die vielen Pokale und Preise, die Sie gewonnen haben, haben die einen Ehrenplatz bei Ihnen zu Hause?
Ja, ich habe einen Glasschrank, da stehen die wichtigsten Preise drin, oder auf der Fensterbank, wenn so ein paar schönere Sachen waren als so hässliche Pokale. Und die hässlichen Pokale stehen im Keller. Ja, aber die wichtigsten, und wie der kleine Wimbledon-Pokal zum Beispiel oder die Olympiamedaille, die stehen natürlich im Schrank, sodass ich immer anschauen kann.
In Ihrer Autobiografie Regenpause schreiben Sie auch von den vielen besonderen Begegnungen, die Sie neben dem Platz mit Persönlichkeiten hatten, unter anderem mit Elton John, Cliff Richard, Franz Beckenbauer oder Sean Connery. Welche Begegnung ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben?
Also die Begegnung mit Sean Connery auf jeden Fall und meine vielen Begegnungen mit Udo Jürgens, der großer Tennisfan war, mit dem ich mich dann oft beim Turnier zum Abendessen in Zürich treffen konnte. Das ist mir so alles am meisten in Erinnerung geblieben. Und das mit Sean Connery sowieso, den ich beim Turnier in Chicago, als ich dort Turnier gespielt habe, in einem Restaurant abends getroffen habe, wo er einfach mit meinem Trainer zusammen, der ihn trainiert hatte, der hat ja ein Haus gehabt in Marbella, der Sean Connery. Mein Coach damals hat immer mit ihm Tennis gespielt in Marbella. Er kannte ihn, deswegen ist er dann mit mir zu ihm hingegangen. Und das war schon, wenn man so ein Weltstar, den man sowieso auch als Schauspieler, ich mochte den ja sehr gerne. Und er hat damals gerade die Untouchables gedreht in Chicago, hat er dann erzählt, und saß da ganz alleine und gemütlich sein Steak gegessen. Und wenn man so jemanden dann kennenlernt, das habe ich nie vergessen. Und er ist dann tatsächlich auch am nächsten Tag gekommen und hat sich mein Match angeschaut. Ja, ganz, ganz, ganz toller Mensch, so bescheiden, und könnte ich echt viele Menschen eine Scheibe von abschneiden, die so möchte gern Stars sein wollen. Also es war unvergesslich für mich, ja.
Und er war wahrscheinlich in dem Moment mehr ihr Fan.
Ja.
Als Tennis.
Hat er sich so geoutet, dass er mich kannte, und dass er mein Match, ich habe damals abends gespielt beim großen Turnier gegen Hanna Mantlikova, und er hatte dann gesagt, er hat an dem Tag drehfrei, er kommt dann. Ich habe es erst gar nicht geglaubt, dass er da wirklich kommt. Aber er kam dann, hatte ich mein Match angeschaut. Ja, und er war, wie gesagt, großer Tennisfan, und Ja, vielleicht in dem Moment ein bisschen mein Fan, ja.
Und Udo Jürgens, haben Sie schon gesagt, mit dem waren Sie ab und zu in Zürich essen. Der hat Sie dann auch schon mal mit seinem Rolls-Royce abgeholt.
Ja, mit dem großen, weißen, ich glaube, es war ein Rolls-Royce oder Bentley. Und hat er mich einmal an meinem Hotel in der City von Zürich dann abgeholt, um zum Essen zu fahren. Und ich war ja immer so dahingehend doch eigentlich eher schüchtern und habe gedacht, hoffentlich sieht das jetzt keiner, wie ich da jetzt mit Udo Jürgens zum Essen fahre. Aber das war auch ein wunderbarer Mensch, ein ja so belesen, so talentiert, ein toller Musiker und immer tolle Unterhaltung mit ihm geführt. Wie gesagt, auch großer Tennisfan. So kam das ja, weil wir in Zürich auch ein großes Turnier hatten und er auch immer Matches angeschaut hat. Und ich hatte ihn bei einer Veranstaltung, bei irgendeiner Musikveranstaltung, glaube ich, dann mal kennengelernt, zusammen mit meinem damaligen Plattenmanager. So kam das, dass wir so ein bisschen befreundet dann waren und so einen Menschen wirklich so kennengelernt zu haben und ist für mich auch unvergesslich und das bleibt auch so im Herzen drin, sowas.
In den 90er Jahren haben Sie dann nach Verletzungen mit dem Profitennis aufgehört. Sie haben dann festgestellt, dass Ihr Stiefvater Jürgen Kilsch Ihr Vermögen veruntreut hat. Sie waren pleite, obwohl Sie in den 15 Jahren als Profi über 2 Millionen Dollar Preisgeld erspielt haben. Was bedeutete Pleite?
Ja, Pleite ist so plakativ. Ich habe nach all den Jahren gemerkt, dass etwas nicht stimmte auf meinen Konten mit meinem Geld. Es ging in die Richtung, dass fast alles, was ich in den Jahren als Profi verdient habe, wirklich weg war. Und ich musste dann gegen meinen Stiefvater vorgehen, beziehungsweise ich habe dann erstmal mir einen Anwalt genommen und prüfen lassen, was ist da überhaupt los. Das waren ja nachher Aktenberge. Und mir war es jetzt auch wichtig, in meinem Buch einfach mal, deswegen habe ich diesem schwierigen Thema auch ein Kapitel gegeben, das einfach mal wirklich nochmal darzustellen, mit so vielen Seiten, wie ich möchte, wie es wirklich dazu kam. Und es war übrigens eine Regelinsolvenz, keine Privatinsolvenz, das ist ja nochmal ein kleiner Unterschied. Und deswegen habe ich mir, so schwer es mir auch fiel, mit all dem Abstand, das ist ja nun auch jetzt fast 15 Jahre her mit der Insolvenz, das dann nochmal ins Buch zu bringen, um auch einfach den Menschen nochmal darzustellen, wie es kam und wie man sowas durchstehen kann. Und ich weiß, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt an Menschen, die Ähnliches erfahren, aus welchen Gründen auch immer. Das kann in Deutschland ganz, ganz schnell gehen, dass man in so einer Situation ist. Und dann gibt es halt immer Wege. Und es war keine schöne Zeit, vor allem, weil es meinen eigenen Vater betroffen hat. Wenn es jetzt irgendein Management gewesen wäre, wäre es nicht ganz so emotional so schlimm gewesen, aber das war schon hart. Ja.
Haben Sie das nicht gemerkt über all die Jahre oder bleibt da keine Zeit, wenn man Profisportlerin ist, sich selbst um die Finanzen zu kümmern?
Genau, ich habe das nicht gemerkt. Wieso auch? Mein Vater war Rechtsanwalt. Der hat sich um mein Management und um meine Finanzen gekümmert. Wem soll man denn sonst vertrauen, wenn man seinem eigenen Vater nicht vertrauen kann? Ich war minderjährig, als ich Profi wurde. Ich war den ganzen Tag mit Tennisspielen beschäftigt und mit Trainieren und habe mich darum nicht gekümmert, weil da ja auch jemand war, der sich gekümmert hat. Mhm. Ja, und ich mache mir da selbst auch im Nachhinein keinen Vorwurf, weil es einfach so war. Als ich dann das was gemerkt habe, war es, wie gesagt, schon so gut wie zu spät. Aber ich habe mir später auch immer im Leben gesagt, Glück ist nicht immer nur viel Geld zu haben.
Was hat Geld für Sie bedeutet oder welche Rolle hat Geld für Sie gespielt?
Also ich musste nicht reich sein oder im Luxus schwelgen. Also Geld hatte diese Bedeutung für mich nie. Ich habe auch als Profi, als ich anfing Tennis zu spielen, nicht für Geld gespielt, sondern für Erfolge, für Titel, für Träume. Und dass ich mit diesem Sport dann auch meinen Lebensunterhalt, mein Geld verdient habe, weil es ja mein Beruf wurde, war eine wunderschöne Nebensache, dass ich eine Sportart gewählt habe, in der man Geld verdienen kann. Von daher, für mich immer, ich sage immer heute so, es ist, ich muss nicht steinreich sein und einfach super viel Geld haben, sondern einfach so viel, dass ich mir keine Sorgen machen muss und dass ich einen Lebensstandard halten kann und führen kann, einen bescheidenen Lebensstandard, der mir gefällt und dass ich mir nicht finanzielle Sorgen machen muss. Das ist für mich die Rolle, die Geld spielt.
Man hört ja immer wieder von Profisportlern, dass sie Probleme mit den Finanzen haben oder gerade an Menschen geraten, die sie in finanzielle Probleme mit reinziehen. Bleibt da aber offenbar keine Zeit, dann sich selbst darum zu kümmern? Oder womit hängt es zusammen? Oder ist es einfach nur ein Zufall?
Nein, es bleibt keine Zeit. Und weil man doch sich sehr auf den Sport konzentriert und Finanzberatung oder Steuerberatung oder Geldanlegen, Investment, das hat man ja alles gar nicht gelernt. Wir sind ja, gerade wir Tennisspieler, wir sind sehr, so jung, wenn das losgeht. Woher soll man das denn alles wissen? So, und dann hat man ein Management oder die eigene Familie, die sich kümmert und denen man vertraut. Und im Tennis ist es im Übrigen kein Einzelfall, was ich erlebt habe. Ich habe mal gelesen, dass Arantxa Sánchez Vicario, die Spanierin, also sehr viel Probleme hat mit ihren Eltern. Da war auch irgendwas passiert. Das ist kein Einzelfall, ja. Oder Managementfirmen, die das ausnutzen, das nicht richtig machen. Oder wie Boris Becker, man gerät an die falschen Berater. Das ist das Problem, glaube ich. Und erst wenn man älter wird, wird einem das dann bewusst, wenn man auch anfängt, die Dinge zu verstehen und mal hinterfragt. Aber das mache ich nicht mit 16 oder 17.
Bei Ihnen war es eben Ihr Stiefvater, der dafür verantwortlich war. Es kam zu diesem großen und langen Rechtsstreit, der durch alle Instanzen bis zum Bundesgerichtshof ging. Wie enttäuscht und wütend waren Sie, dass es gerade auch ja, Ihr Stiefvater war, der dafür verantwortlich war?
Ja, das war für mich sehr schlimm, weil es war ja auch, wie gesagt, mein Adoptivvater auch. Also und kennengelernt habe ich Jürgen, da war ich 4 Jahre alt oder 3. Es war für mich auch wie mein Vater. Stiefvater hört sich immer so anders an. Und das war mein Vater. Und das ist ganz, ganz bitter, wenn das in der eigenen Familie ist, weil ich habe auch im Buch beschrieben, ohne mein Vater Jürgen wäre ich nie die Tennisspielerin geworden, die ich geworden bin. Der hat mich so viel unterstützt. Es waren so viele tolle Jahre ja auch. Und ich habe ihn geliebt. Ja, und das war nachher so eine Hassliebe auch. Und das war das Enttäuschende für mich nachher oder das Schlimme, dass es nach all den Jahren dann so zu Ende ging und er auch so stur war und wir irgendwie nicht mehr dazu gekommen sind, uns nochmal auszusprechen. Vielleicht doch nochmal irgendwie einen Weg zu finden, dass wir uns da nicht ständig vor Gericht treffen. Und bevor es aber hätte dazu kommen können, ist er ja dann für mich dann plötzlich verstorben, weil ich hatte 4 Jahre dann kaum noch Kontakt zu ihm, nur noch über meine Schwester.
2004 ist er.
Ja, ist er dann verstorben und dann saß ich da mit den ganzen Anwaltskosten und Gerichtskosten, die eigentlich er hätte zahlen müssen. Ne, und ja, das war ganz, ich weiß nicht, ob das jemand nachempfinden kann, der sowas nicht erlebt hat. Ich kann mich noch an eine Gerichtsverhandlung vom Landgericht erinnern, bei gefühlten 40 Grad im Gerichtssaal, 3-4 Stunden, wo ich fast ohnmächtig geworden bin. Da sitzt mir mein Vater gegenüber und wir streiten uns stundenlang in einem Gerichtssaal. Ich habe auch damals körperlich sehr darauf reagiert mit einer Nerventzündung im Gesicht und habe abgenommen, ich glaube 10 Kilo. Und das kann man nicht erklären, wenn das jemand nicht erlebt hat. Und das war das Schlimme an dem Ganzen.
Und gab es keine Möglichkeit für Sie beide, das außergerichtlich zu klären?
Das wäre mein Wille gewesen, aber da war dann irgendwann auch so eine gewisse Sturheit bei ihm. Und irgendwie kam es dazu nicht und kam dazu nicht. Und als ich dann vielleicht mal einen Anlauf machen wollte, war er dann plötzlich nicht mehr da. Und das, ja, dann stand das so da, wir haben nicht mehr miteinander geredet. Ja, das war schade eigentlich, ja.
Konnten Sie für sich Ihren Frieden damit machen oder wie ist es Ihnen gelungen, auch dass die Beziehung so auseinandergegangen ist, klarzukommen?
Ja, ich konnte meinen Frieden damit machen, vor allem weil für mich verzeihen können sehr wichtig ist und ich mir auch immer gesagt habe, ich habe ihn ja auch geliebt und er hat mir die Möglichkeit gegeben, eine gute Tennisspielerin zu werden und er war auch in diesen Jahren ja immer für mich da, hat mich immer unterstützt. Auch wenn wir uns so manchmal beim Turnieren so ein bisschen in die Haare gekriegt haben, das ist aber so dieses normale Vater-Tochter im Sport, habe ich mir gesagt, es ist nun mal geschehen, wir können es nicht mehr rückgängig machen und ich verzeihe ihm. Ich denke, Verzeihen ist die größte Liebe, die man geben kann und von daher habe ich damit meinen Frieden gefunden, ja.
Sie haben mal beschrieben auch oder haben erzählt, die Mahnungen und Vollstreckungsbescheide haben sich dann bei Ihnen im Briefkasten gehäuft. Und Sie waren froh, wenn Sonntag war, da wussten Sie, das ist der einzige Tag in der Woche, wo keine Post zugestellt werden konnte. Was hat Ihnen das abverlangt, also wirklich kein Geld mehr zu haben?
Ja, ich war da wirklich am Boden. Ich habe mich da auch sehr zurückgezogen. Ich habe manchmal, ich habe ja auch noch einen kleinen Sohn. Also damals war ein kleiner Sohn, jetzt ist er ein großer von 1,98, den ich auch noch zu versorgen hatte. Mit dazu kam, dass ich gerade noch eine Ehescheidung auch noch hinter mir hatte, als das dann
kam alles kam. Zusammen.
Kam alles irgendwie zusammen. Hat sehr viel von mir abverlangt. Ich weiß heute manchmal nicht, wo ich die Kraft hergenommen habe. Nun bin ich ja auch kein unbekannter Mensch, sondern habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt? Sage ich nichts, versuche irgendwie, ich habe mich dann halt auch zurückgezogen, bin nirgendwo mehr hin oder wenn ich zu Veranstaltungen hätte fahren können, wo ich aber hätte irgendwie ein Hotel bezahlen müssen, bin ich halt nicht hingefahren, weil ich mir es nicht bezahlen konnte. Und ich frage mich heute manchmal, wo habe ich eigentlich immer diese Kraft hergeholt? Und da habe ich irgendwie auch gemerkt, wie viel Kraft ich eigentlich in mir habe, auch solche Zeiten zu überstehen. Mhm. Und ich glaube auch, dass das durch diesen Hochleistungssport kommt, der einem Menschen, also wie mir jetzt, diese Werte, diese Charaktereigenschaften irgendwie mitgegeben hat. Mhm. Und ging mir nicht gut in der Zeit, aber umso stolzer war ich nachher, als ich irgendwie durch war. Und selbst meine Mutter hat mal irgendwann später zu mir gesagt, ich bin so stolz auf dich, wie du das alles gemacht hast. Und ich habe mir ja damals auch gesagt, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich sage das jetzt öffentlich, bevor irgendeine Presse da sowieso dahinter kommt und irgendwelche falsche Sachen schreibt, gehe ich in die Offensive, war dann in 2, 3 Fernsehsendungen, Beckmann, Frank Elstner, die ich mir ausgesucht hatte, die auch sehr sensibel mit dem Thema und mir da umgegangen sind, was sehr, sehr gut war. Und ich glaube, das war der richtige Schritt damals gewesen, das so zu machen.
Als Sie diese Regelinsolvenz eben die Unterlagen abgegeben hatten, damals in Saarbrücken beim Gericht, wenn es richtig ist, wollten Sie, dass Sie niemand sieht? Also Mütze auf, Sonnenbrille, so ein Stück weit verkleidet, weil Ihnen das
ja, unangenehm ich hab, war. Es war halt ein ganz, ganz schwerer Gang, wenn man da hingeht und alle haben irgendwie geschaut. Und da habe ich gedacht, hoffentlich sieht das jetzt keiner, wie ich jetzt da reinmarschiere. Und was macht die jetzt da? Und das war mir schon sehr unangenehm. Aber welchen Menschen ist denn sowas auch schon angenehm? Ne? Also das war schon schwer. Ja.
Und Sie sind dann offensiv an die Öffentlichkeit gegangen. Was haben Sie da aber erlebt? Wie ist man da auch mit Ihnen umgegangen?
Also wie gesagt, die Fernsehsendungen ist man sehr gut mit mir umgegangen, war sehr sensibel. Auch bin ich da befragt worden. Ich konnte auch wirklich viel erzählen und habe von Menschen sehr, sehr viel wirklich herzliches Feedback bekommen, die selber in der Situation sind oder die mir dann auch gesagt haben, wie toll ich das alles geschafft habe oder damit umgehe. Ich bin aber auch in den Genuss von Shitstorms gekommen auf den sozialen Medien und das war sehr, sehr schlimm und weil ich doch was vorher noch nie erlebt hatte, dass von Menschen, ich weiß nicht warum, die das dann tun, die gerne nachtreten, wenn es jemandem nicht so gut geht. Das war sehr schwierig. Dann wurden halt in manchen Zeitungsmedien und so weiter natürlich, werden dann immer nur Bruchteile oder Dinge werden verdreht oder Überschriften werden verdreht und Bruchteile werden zusammengeschustert und dann greifen das Menschen irgendwie auf und fallen dann über einen her. Und deswegen war es für mich wichtig zu sagen, jetzt im Buch habe ich alle Zeit und allen Platz der Welt, das wirklich mal zu erklären und darüber zu berichten. Ja, das waren so die zwei Seiten, ne? Dass man dann quasi so der Meute zum Fraß vorgeworfen wird und in den sozialen Medien, beziehungsweise es war bei mir damals auch bei t-online.de und bunte.de, wo man noch drunter kommentieren konnte. Und dann haben wir damals, das war so schlimm, wenn ich nicht so stark innerlich gewesen wäre, weiß nicht, wie ich das ausgehalten hätte.
Was mussten Sie sich da alles anhören?
Das kann ich wirklich jetzt im Radio nicht wiedergeben. Also es war unterirdisch, sehr weit unter die Gürtellinie von also schlimmen Sachen, die kann ich jetzt nicht sagen, aber harmlos war vergleichsweise noch, dass ich eine blöde Kuh bin, die sowieso nur Tennis spielen kann, ist und zu blöd ist mit ihrem Geld und dann ging es so weiter und bis wirklich schlimme Dinge. Hören ja auch Kinder zu, also wirklich schlimm.
Aber warum haben Sie sich das angeschaut oder auch angeguckt?
Ja, das war das Problem war, glaube ich, das ist wie wenn man irgendwas Schlimmes sieht, wo man hingucken muss und man kann nicht mehr weggucken. Und meine Augen blieben kleben an diesen Kommentaren und ich konnte nicht mehr weggucken, saß davor, habe geweint, bis dann mein Lebensgefährtin gesagt hat, ich hol dir das jetzt ab, du guckst da nicht mehr hin, da schaue ich mir nicht mehr länger an. Und ein damaliger lieber Freund von mir, der hat dann auch an diese diversen was bunte.de oder was das war, angerufen oder hingeschrieben und gesagt, sie sollen die Kommentarfunktion sofort einstellen, dann gehen wir dagegen vor, weil es geht gar nicht sowas. Ne? Ja, man sollte nicht hinschauen. Ist schwierig, wenn es einen selbst betrifft und man den Fehler macht, hinzuschauen.
Wie schwer war es aber, wenn man wie Sie so viel verloren hat, auch eben die Beziehung zu einer Vertrauensperson, dem eigenen Vater, wieder von Null anfangen zu müssen? Wie ist Ihnen das auch gelungen? Sie haben schon gesagt, der Sport und die Erfahrung aus dem Sport hat Ihnen geholfen. Haben Sie sich aber auch professionelle Hilfe geholt? Oder?
Nein, also professionelle Hilfe in dem Sinne nicht. Mir wurde ja damals ein Insolvenzanwalt zur Seite gestellt, der diese organisatorischen Sachen alle gemacht hat, was auch sehr gut war, bis das dann alles abgewickelt war. Das hat ja bei mir dann nicht so lange gedauert, weil ich mit eigener Hilfe, also ich habe mir selbst geholfen und mit Hilfe von ein paar lieben Freunden dann den Gläubigern eine bestimmte Summe anbieten konnte. Damit war dann wurde das Verfahren aufgehoben, so heißt es dann. Nicht eingestellt, sondern aufgehoben nach 9 Monaten anstatt 6 Jahre. Und dann war für mich ein sehr, sehr guter Anfang. Ich habe dann überlegt, es wäre natürlich auch sehr gut, mich fest anstellen zu lassen, wo man ein regelmäßiges Einkommen hat, wo man sich wieder hocharbeiten kann. Und ich habe damals das Jobangebot bekommen, als die Linke in den Landtag des Saarlandes eingezogen ist, mit Oskar Lafontaine an der Spitze, ein sehr langjähriger, guter Freund meiner Familie. Und Oskar hat mir damals den Job als Pressesprecherin, ich habe ja eine Ausbildung in Fachjournalismus und so weiter. Und dann hat er mir diesen Job angeboten. Und da habe ich 5 Jahre fest angestellt als seine Pressesprecherin gearbeitet, als Pressesprecherin der Fraktion. Und das war für mich ein sehr großer Schritt nach vorne, wieder quasi ins finanzielle Leben zurückzufinden.
Also ein geregeltes Einkommen zu haben. Geregeltes
Einkommen zu haben, genau. Krankenversichert zu sein, Miete leisten können, ja, und so weiter.
Aber was bedeutet das, wenn man wirklich gar kein Geld mehr hat und nicht weiß, wie man eben für sein Leben, für seinen Sohn, für das eigene Kind sorgen soll?
Ja, das ist schon grenzwertig. Das geht sehr hart an die Psyche, wenn man merkt, jetzt ist auf einmal, wenn es ja auch mal anders war und wenn vor allem was ich ja hatte an Vermögen, war ja alles erarbeitet. Es war ja hart erarbeitet, ne? Und das kommt ja noch mit dazu. Und dann ist es schon sehr, sehr, sehr belastend, wenn man erstmal nicht weiß, wo hinten und vorne ist. Jetzt habe ich mir immer gedacht, ich kann ja was, ich habe Weiterbildung gemacht, ich habe wenigstens sicherlich noch Möglichkeiten, wieder auf die Beine zu kommen, aber ich muss was tun, es wird mir nichts in den Schoß gelegt. Und anderen Menschen, die haben diese Möglichkeiten vielleicht nicht. Und es ist schon sehr schwer, daran nicht kaputt zu gehen. Und es kann halt wirklich in unserem Land sehr schnell passieren, dass man auch schuldlos in so eine Situation gerät. Mhm. Und ich habe es erlebt. Ich weiß, wie es solchen Menschen geht. Und es ist nicht einfach, ja.
Haben Sie zwischendrin gedacht, ich weiß nicht, ob ich das schaffe? Oder?
Habe ich zwischendrin mal kurz gedacht, aber nie weiter, also nie so daran gedacht, dass ich gesagt habe, jetzt will ich nicht mehr oder sowas. Dafür lebe ich viel zu gerne. Ich finde das Leben schön und ich dachte mir, es wird ja irgendwie weitergehen, wenn irgendwo kommt das Licht wieder. Und außerdem, wie gesagt, habe ich ja noch einen Sohn und der ist ein ganz toller Sohn und ist inzwischen Kommissaranwärter bei der Polizei Saarland. Und der hat mich auch immer wieder aufgemuntert und der war irgendwie da. Und ich bin der Typ, dass ich auch sage, ich kämpfe mich jetzt da durch, aber ich muss auch selber anpacken. Das habe ich halt immer getan.
Bei allem, wie schwer Ihnen das gefallen ist, den Weg der Regelinsolvenz zu gehen, was hat Sie dann doch dazu getrieben, zu sagen, ich mache das jetzt, ich gehe diesen Schritt?
Ja, ich habe eine befreundete Anwältin, wir kennen uns schon seit Kindertagen eigentlich, die auch meine Ehescheidung durchgezogen hat. Das habe ich auch im Buch geschrieben, das ist die Eva und sie hat mich damals auch beraten und als ich dann so verzweifelt war, hat sie mir dann gesagt, pass auf, es gibt in Deutschland diese Möglichkeit, diesen Weg zu gehen, dann wird das alles geregelt, dann kommen auch keine Mahnungen mehr in den Briefkasten, dann ist natürlich eine Zeit lang, hat man ein Pfändungsschutzkonto, ne? Man darf weiter arbeiten, bei mir war es so, du kannst dann weiter arbeiten, dann muss von den Einnahmen halt ein Teil in die Insolvenzmasse, ein Teil kann man zum Leben behalten, da gibt's ja so Regelungen. Und Eva meinte zu mir, diese Möglichkeit hast du und das machst du jetzt und dann bist du da in einer geraumen Zeit durch und vor allem hast du deine Ruhe und kannst dir wieder aufbauen das Leben und schauen nach einer Festanstellung. Wie gesagt, diesen Tipp hat sie mir auch gegeben und du musst jetzt keine Angst haben. Ja, auf ihre Initiative hin, weil ich wusste das ja gar nicht. Mhm. Man weiß, in dem Moment kann man ja auch nicht mehr denken so richtig. Ne? Habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich das jetzt.
Um was für Summen ging es da, die Sie zu stemmen hatten?
Also es waren jetzt keine Millionen, aber es waren mehrere 10.000 oder so. Ja. Also es war zumindest so viel, möchte jetzt nicht so ins Detail gehen, wie das alles entstanden ist, dass so viel, dass ich es aus eigener Kraft erstmal nicht mehr bewältigen konnte. Und wenn dann von allen Seiten die Leute kommen, hier noch zahlen und da noch zahlen und hier eine Mahnung und da, dann geht das nicht mehr. Dann kann man das nur noch so schaffen.
Sie haben schon gesagt, Sie haben sich dann eben ein neues Leben aufgebaut. Sie haben ein Fernstudium an der Deutschen Fachjournalistenschule in Berlin absolviert und wurden dann eben Pressesprecherin der Landtagsfraktion der Linken im Saarländischen Landtag. Hatten Sie vorher Berührungspunkte mit der Politik oder wie kam es? Saßen dann auch lange im Stadtrat für die Linke in Saarbrücken, später dann eine Zeit lang auch für die SPD?
Genau, 5 Jahre für die Linke und 5 Jahre für die SPD im Stadtrat. Ich hatte mich natürlich für Politik interessiert, aber diese engen Berührungspunkte vorher nicht. Aber wie gesagt, meine Familie und ich schon sehr lange mit Oskar befreundet und bekannt gewesen. Und als dann damals Landtagswahlen waren im Saarland und Wahlkampf eben stattfand, hat mich Oskar kontaktiert, ob ich Wahlkampf machen würde für die Linke und so weiter. Und ich habe dann gesagt, Oskar, ich höre mir das gerne mal an. Für was steht denn die Linke? Und dann haben wir uns erstmal länger unterhalten. Dann habe ich gemacht, ich bin ja ein sehr sozial eingestellter Mensch. Also soziale Gerechtigkeit ist mir sehr, sehr wichtig. Und da war halt vieles, was mir gefallen hat. Und Oskar ist sowieso für mich ein sehr hochintelligent, sehr, sehr belesen, also wirklich ein toller Politiker immer gewesen, von dem ich viel gelernt habe in den Jahren im Landtag. Und so kam das, diese nähere Verbindung zur Politik. Ja, war eine interessante Zeit, die 5 Jahre.
Auch dann eben vielleicht durch Ihre Geschichte, eben auch Ihren eigenen finanziellen Probleme?
Ja, also ich meine, ich war schon vor meiner Geschichte sehr, sehr sozial eingestellt. Es sind viele, viele Themen, die mir bis heute sehr wichtig sind. Auch Altersarmut, Renten, Gesundheitssystem, diese ganze soziale Ungleichgewicht. Diese Themen sind mir sehr wichtig. Und das natürlich habe ich am eigenen Leib auch nochmal erfahren, wie es einem gehen kann, ne? Wie schnell man im sozial absteigen kann, gerade auch im finanziellen Bereich. Aber von daher habe ich mich da bei den Linken gut aufgehoben gefühlt. Und warum ich dann später zur SPD gewechselt bin, hatte auch sehr viele persönliche Gründe. Aber nicht mit Oskar, sondern mit den Saarlinken an sich.
War Ihr Name da ein Vor- oder Nachteil in der Politik?
Also bei den Linken war, glaube ich, ein Nachteil. Weil da ganz viele Leider waren und die mich wirklich wortwörtlich als blödes Tennisröckchen immer dargestellt haben und mich beschimpft haben und mich beleidigt haben und mir nicht zugetraut haben. Und da war es sicherlich ein Nachteil. Das kann bei der SPD oder so war das dann nicht mehr so. Die haben sich total gefreut, dass so jemand wie ich dann in die Stadtratsfraktion kam, dass ich dann gewechselt bin. Aber warum das bei den Linken so war? Viel Neid im Spiel, glaube ich.
Sie haben sich 2024 dann aus der Politik zurückgezogen. Warum?
Ich habe letztes Jahr halt bei den Kommunalwahlen, ich wäre gerne nochmal in den Stadtrat eingezogen für die SPD-Fraktion und habe mich dann sehr geärgert, dass ich, ohne dass man mit mir vorher gesprochen hat, mich sehr weit in den Wahllisten nach hinten geschoben hat, sodass ich quasi keine Chance mehr hatte, in die Fraktion zu kommen. Und dann, ich war also insgesamt 10 Jahre im Stadtrat in Saarbrücken bis eben letztes Jahr und habe gesagt, jetzt mache ich erstmal langsam, ziehe mich da mal ein bisschen zurück und überlege mir, ob ich politisch vielleicht mich nochmal engagiere oder nicht.
Wie blicken Sie auf Ihre Zeit in der saarländischen Politik zurück?
Oh, die Zeit war sehr interessant. Also gerade im Stadtrat zu sein. Ich finde, Kommunalpolitik ist am nächsten auch am Bürger dran. Ich meine, Saarbrücken ist meine Heimatstadt. Und in einem Stadtrat wirklich auf direktem Wege auch was gestalten zu können, was verändern zu können, fand ich sehr interessant. Es war viel, viel Arbeit. Also ich glaube, es ist viel mehr Arbeit, als im Bundestag zu sein. Also Kommunalpolitiker sind Ehrenamt, wissen auch nicht viele Leute, und sehr nah am Bürger dran, ob es darum geht, ob in der Straße irgendwie zu schnell gefahren wird. Ich hatte Leute, die bei mir zu Hause an der Tür geklingelt haben, können Sie da was machen? Die fahren so schnell in unserer Straße, aber da ist ein 30er-Schild. Also wirklich ganz nah am Bürger dran. Und ich fand das sehr, und auch die 5 Jahre im Landtag waren sehr, sehr interessant. Ich habe sehr viel da gelernt, sehr viel über Politik, sehr viel über die Hintergründe, sehr viel, um was es eigentlich geht. Und sehr interessante Zeit auf jeden Fall.
Sie haben dann 2020 auch bei Promi Big Brother mitgemacht. Warum haben Sie das gemacht? Was hat Sie daran gereizt?
Also Promi Big Brother war so nochmal so ein Traum von mir. Ich habe immer so Träume, weil ich ein großer Reality-Fan bin. Und Promi, also Big Brother, die normale Big Brother und Promi Big Brother und Dschungel von der ersten Stunde an immer schaue. Ich finde das total interessant und wollte immer mal gerne dabei sein. Mhm. Und für mich sind also Promi Big Brother und natürlich auch Dschungel die beiden größten Reality-Shows weltweit. Die gibt es ja auch in anderen Ländern. Und ich wollte da mal dabei sein, weil ich finde das ein total interessantes soziales Experiment. Für mich war das diese Zeit wie so ein Abenteuer. Ich hatte auch eine gute Truppe, also viele andere Teilnehmer, zu denen ich heute noch Kontakt habe, wie Cassie Kelly zum Beispiel oder so. Und interessante Menschen kennengelernt und einfach hochspannend, wie so ein Projekt abläuft. Und ich möchte das, werde das immer wieder machen und ich möchte es auch nicht missen. Und ganz toll, wenn man da mal wirklich die Gelegenheit bekommt, dabei zu sein.
Haben Sie da eine Anfrage gekriegt oder haben Sie selbst angefragt und gesagt, Mensch, ich würde da gerne mal mitmachen?
Wie muss mein Management hat mich vorgeschlagen und dann der Mr. Promi Big Brother aus Deutschland, der hat mich dann zum Gespräch nach Köln eingeladen, der Chef des Ganzen. Und der fand das sehr interessant, weil es sind ja immer viele Sportler dabei, um eine Tennisspielerin dabei zu haben. Ja, und hat dann gesagt, du bist dabei.
Sie sagen, Sie würden das immer wieder machen, auch das Dschungelcamp. Also gab es da schon mal Anfragen?
Da gab es schon mal so halbe Anfragen. Ich bin immer so hin und her gerissen. Ich finde das ja auch total spannend und ich gucke das ja auch immer. Und es waren viele Sportler schon im Dschungel. Und ich würde es mir überlegen.
Aber was?
Sage ich mal nicht nein, aber ich sage jetzt auch nicht ja.
Was reizt Sie daran? Ist das dann die Sportlerin auch, die sagt, das ist ja der Wettbewerb, die Herausforderung, da über die eigene Grenze zu gehen, aus der Komfortzone raus?
Ja, unter anderem einfach auch ja in so einem Camp mal 2 Wochen zu sein und vor allem ganz unterschiedliche Menschen kennenzulernen. Also bei Promi Big Brother war das ja sehr interessant, wie das zusammengestellt wird. Wir waren ja wirklich, also wir waren 16 am Anfang, naja, wurde noch mal ein bisschen ausgewechselt, ganz unterschiedliche Typen. Und dann zu gucken, wie kommen wir miteinander klar? Wir haben ja auch bei Promi Big Brother auch draußen geschlafen, teilweise. Und wie schafft man das? Man geht ja schon über eine Grenze teilweise hinaus. Natürlich weiß man, die Zeit ist begrenzt. Ich bin da ja jetzt nicht ein Jahr oder so. Also wird man ja mal eine Woche, zwei das aushalten oder so.
Sie sind nach 4 Tagen damals rausgeflogen.
Ich bin nach 5 Tagen, ja. Und das ist einfach, ich finde sowas wirklich hochinteressant und vor allem das auch, um selbst mal zu sehen, wie verhalte ich mich? Was passiert mit mir? Bleibe ich so, wie ich bin? Oder drehe ich irgendwann durch? Oder fange ich an zu weinen? Oder was passiert mit mir, wenn ich sowas mitmache? Ich finde das sehr spannend.
Und wie war es für Sie?
Für mich war es Spaß. Für mich war es Spaß, spannend, interessant, lustig. Also einfach eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung.
Bild Saarland hat damals geschrieben, das traurige Leben von Claudia Kohde-Kilsch, früher Wimbledon, am Freitag Promi Big Brother. Viele sagten, die macht es wegen dem Geld. Hat das Sie geschmerzt oder haben Sie gedacht, klar, die Schlagzeilen werden kommen?
Ich dachte mir, dass die Schlagzeilen kommen, weil bei diesen Shows, die immer kommen, egal wer da hingeht, alle machen es immer nur wegen Geld, in Anführungsstriche. Dass aber jemand mal das aus anderen Gründen macht, kommt niemandem in den Sinn. Und wir waren ja Cassie Kelly, Icke Hüftgold, die bei mir dabei waren. Also die haben das nicht gemacht wegen Geld, sondern auch aus Spaß und Interesse. Und klar kommen diese Schlagzeilen dann. Das ist immer so ein bisschen schade. Vor allem, was ist daran traurig? Ich fand das nicht traurig, damit zu machen. Ich fand das toll, damit zu machen. Ja, also ja, diese Schlagzeilen könnte man sich echt manchmal sparen. Aber naja, ich weiß, was ich davon hatte. Und dass man da noch eine Gage bekommt, ja, nimmt man natürlich mit. Wäre ja gelogen, oder? Also.
Wie fand Ihre Familie das?
Die fand das toll. Meine Mutter hat geguckt, meine Schwester hat geguckt, mein Sohn hat, glaube ich, auch geguckt, weiß ich nicht genau. Also meine ganzen Freunde und Familie sagten, boah, toll, dass du das machst. Das ist bestimmt spannend. Die haben es genauso gesehen wie ich.
Ihr Buch war Ihr Herzenswunsch, Regenpause. Nach Ihrer Karriere wurden Sie häufig auf das Gerichtsverfahren gegen Ihren Vater, Ihre Insolvenz und die Teilnahme an Promi Big Brother reduziert. In Regenpause haben Sie jetzt zum ersten Mal Ihre eigene Geschichte erzählt. Welche Geschichte wollten Sie da von sich erzählen, die vorher vielleicht falsch erzählt wurde?
Eigentlich sehr vieles, eigentlich fast alles. Natürlich zum einen hatten wir auch schon drüber gesprochen, das Verhältnis zu meinem Vater, Insolvenz und so weiter, da war es mir sehr wichtig, das mal wirklich richtig zu erzählen aus meiner Sicht. Dann aber auch, was für ein Mensch ich bin. Viele Menschen, die mich nicht kennen, die können, machen sich vielleicht nur ein Bild von oder überhaupt von Sportlern oder prominenten Personen. Wenn sie die nur im Fernsehen sehen, dann machen sie sich ein Bild von, aber wissen natürlich nicht, wie diese Person in Wirklichkeit ist. Das wollte ich mal darstellen, was ich für ein Mensch bin. Dann natürlich auch, was bedeutet es für einen jungen Menschen, eine harte Profikarriere im Sport einzuschlagen? Wie geht das überhaupt los? Was muss man alles mitbringen, auch an Charaktereigenschaften? Wie schwer ist dieser Weg? Wie viele Entbehrungen, Emotionen begleiten diesen Weg? Das wissen außenstehende Menschen ja nicht. Und das wirklich mal, dieses quasi Inside Out, das mal darzustellen, dass man nicht eben nur anfängt, Tennis zu spielen in dem Fall und steht direkt in Wimbledon auf dem Center Court und gewinnt den Titel, sondern was geht dem eigentlich alles voraus? Und wie viel Selbstzweifel begleiten einen manchmal, wenn man schlechte Phasen hat? Ja, ganz, ganz viele Dinge. Das war mir einfach wichtig. Das war für mich so eine Herzensangelegenheit, das wirklich mal niederzuschreiben.
Wie war das jetzt für Sie auch nochmal für das Buch Regenpause, auf Ihre Karriere und Ihr Leben zu blicken, wo es viele Aufs, aber eben auch Abs gab?
Für mich selbst war das auch nochmal so eine Art Aufarbeitung von Themen, insbesondere von Themen, die ich natürlich weit hinten verdrängt hatte. Ja, so viele Erinnerungen kamen plötzlich hoch, die zuerst nicht mehr da waren, die aber im Zuge des Schreibens, ich habe ja so 5 Monate geschrieben, plötzlich wieder aufgepoppt sind. Und ich dachte, ach ja, das war ja auch noch. Und das ist wirklich Wahnsinn, wie viel man dann plötzlich noch herausholt. Ja, und in manchen Themen war es für mich auch eine Aufarbeitung. Ich habe dann teilweise gemerkt, dass bei den schwierigen Themen ich vieles eigentlich nur verdrängt hatte, aber noch gar nicht aufgearbeitet. Und das ist mir aber mit dem Schreiben für mich selbst gelungen. Und da habe ich gemerkt, jetzt ist es noch mal, jetzt ist es einfach mal raus. Und habe auch bei manchen Kapiteln, als ich fertig war mit Schreiben, habe ich erstmal eine Runde geheult, weil ich einfach merkte, jetzt ist es noch mal raus und jetzt habe ich es eigentlich erst verarbeitet. Mhm. Nein, es hat total Spaß gemacht, auch dieses Buch zu schreiben und ich bin auch stolz drauf und freue mich auch über das viele gute Feedback, was ich bekomme.
Und wie blicken Sie auf Ihr Leben mit den großen Erfolgen, aber auch den Herausforderungen? Haben Sie manchmal auch gedacht, Mensch, hätte ich das anders gemacht?
Ich denke, das würde erstens nichts bringen, aber zweitens würde ich das auch nicht sagen, weil ich habe alles so gemacht, wie ich zu den Zeiten es gemacht habe. Und im Sport ist es auch so, jede Zeit hat ihre Rekorde und ihre Idole und das ist das Leben. Ich denke, das ist das Leben und ich habe für mich alles richtig gemacht. Ich habe das Beste aus mir rausgeholt, was ich rausholen konnte in allem, was ich tue und ich tue das auch noch heute. Versuche ich immer so gut wie möglich alles zu machen, was ich tue und ja, von daher ist es einfach wichtig, glaube ich, dass man so denkt.
Was hätten Sie gerne früher gewusst?
Nein, eigentlich nichts. Ich glaube, es kommt immer alles in dem Moment, wo es kommt und man muss dann immer, je nachdem, was es ist, das Beste draus machen und sollte im Grunde, klar, nicht zu viel zurückblicken. Klar musste ich für das Buch sehr viel zurückblicken. Aber dann heißt es auch wieder nach vorne blicken. Weil das, was war, kann man nicht ändern. Man kann es auch nicht früher wissen. Und die Dinge passieren. Und ich glaube, wichtig ist immer, dass man aktiv ist, dass man aktiv die Dinge in die eigenen Hände nimmt. Das habe ich mir auch so mir selbst auch als Aufgabe gegeben. Mhm. Die Dinge in die eigenen Hände nehmen, das habe ich vielleicht einzige ein bisschen spät gemacht, die Dinge, die meinen Vater angehen. Aber ansonsten in die eigene Hand nehmen, aktiv sein, an sich glauben und dann geht das Leben so, wie es geht. Und ich glaube nicht, dass bei irgendjemandem das Leben nur geradeaus nach oben geht. Ich glaube, jeder Mensch hat seine Päckchen zu tragen. Von daher habe ich das im Leben gelernt, dass das nämlich das Leben ist und nicht immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Und dazu passt ja auch der Titel, Regenpause.
Genau, Regenpause passt zu meinem Leben. Ich meine, es ist ein Ausdruck aus dem Tennissport. Wenn es regnet, können wir nicht mehr spielen, müssen wir pausieren, muss man aufhören und warten, bis der Regen aufhört, bis die Sonne wieder herauskommt. Und das Gleiche gilt fürs Leben, insbesondere für meins. Sich wieder sammeln, schauen, dass bessere Zeiten kommen. Und deswegen war dieser Titel auch für mich genau passend.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich wünsche mir für meine Lieben und für mich selbst Gesundheit, erstmal ganz wichtig, und Zufriedenheit und Glück. Und ich habe eine tolle Familie, einen tollen Lebensgefährten. Ja, und dass die paar Wünsche, dass noch mir erfüllen kann, die ich habe, das sind alles bescheidene Wünsche und ein zufriedenes, gesundes Leben weiterführen kann.
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank, dass Sie mein Gast waren und Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Danke für das Gespräch.
Dankeschön auch.
Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.